Die Hannover Band unter Anthony Halstead mit einer Sinfonia aus Johann Christian Bachs Oper La Clemenza di Scipione. Es geht um Gnade darin, ums Verzeihen natürlich. Der römische Feldherr Scipio erweist sich da als Vorbild, indem er Lucceius begnadigt, der nämlich seine Braut aus der römischen Gefangenschaft entführen wollte und dabei aufflog. Es sind natürlich christliche Ideale, die hier musikalisch gefeiert werden von Johann Christian Bach, dem eigentlichen Kirchenmusiker, aber in antikem Gewand. Denn auf der Opernbühne des 18. Jahrhunderts, da konnten keine Heiligen wandeln. Aber was für ein Konzept ist das eigentlich, das Verzeihen, die Gnade? Michael Blume ist vergleichender Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Blume.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Wir kennen die Gnade sozusagen im Sinne von Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber wie und wann kommt es eigentlich zu diesem Konzept?
Also es ist so, dass es natürlich die Möglichkeit von Mächtigen gegeben hat, anderen zu vergeben, quasi gnädig zu sein. Die gibt's schon sehr, sehr lange, die ist uralt.
Das kann auch der römische Feldherr.
Das kann der römische Feldherr, das kann der Stammeshäuptling, das kann die betrogene Ehefrau. Also sozusagen das vergeben können, das ist eine Möglichkeit, die aber in den antiken Kulturen nicht unbedingt sehr hoch steht. Und dann kommt im ersten Jahrtausend vor Christus die sogenannte Achsenzeit. Da entstehen die ganzen Grundlagen der heutigen Weltreligionen, also Judentum, Christentum, später dann Islam, aber auch Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, das prägt sich da sozusagen nochmal verstärkt aus. Und da stellt sich jetzt die Frage, jetzt haben wir zum ersten Mal Religionen, die sollen auf die ganze Welt anwendbar sein. Und da kommt es dann zur Frage, wie gehen wir mit Versöhnung, mit Barmherzigkeit, mit Gnade um? Das ist dann eins der Kernthemen.
Das heißt, es gibt einen gesellschaftlichen Bedarf erstmal nach einer Möglichkeit, das ritualisiert oder irgendwie formalisiert Verzeihung geübt werden kann, Gnade geübt werden kann?
Genau. Also wir haben jetzt zwei Sachen. Das eine ist, wir haben Schrift, ja, jetzt sind Alphabetschriften vorhanden, zum Beispiel, aber auch natürlich zum Beispiel die chinesischen Schriften. Das heißt, religiöse Traditionen werden jetzt nicht mehr nur mündlich weitergegeben, sondern sie werden verschriftet. Und gleichzeitig müssen sie jetzt aber anwendbar sein, auch auf Menschen, die in einer ganz anderen Region leben, in einer ganz anderen Stadt leben. Ich kann das jetzt buchstäblich nicht mehr in der Familie regeln. Ich kann es auch nicht mehr einfach per Blutrache regeln, sondern jetzt brauche ich gewissermaßen Regeln, die für die ganze Welt anwendbar sind. Und dann stellen sich natürlich genau diese Fragen, wie gehe ich mit Schuld um, wie gehe ich mit Vergebung um. Das wird ein ganz großes Thema.
Sehr schön haben Sie das formuliert. Ich kann es nicht einfach mit Blutrache regeln. Das heißt, wir brauchen ein anderes Konzept für Konfliktlösungen.
Genau. Also es wird ja oft dann gesagt, ja, im Judentum da Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sei ja ganz schlimm. Nein, das ist schon mal eine Eingrenzung, dass man nämlich sagt, jetzt ist aber mal Schluss mit dieser Eskalation von Gewalt. Also der eine tut dem einen was, dann schlägt der noch stärker zurück und dann eskaliert es immer weiter. Sondern da wird gesagt, jetzt wir müssen das eingrenzen. Niemand soll dem anderen mehr antun, als ihm selbst angetan wurde. Und dann kommt auch die Möglichkeit ins Spiel, dass ich dem anderen auch verzeihen kann. Gott beginnt jetzt sozusagen da einzutreten und zu sagen, hey, kommt mal, können doch vielleicht auch einen Konflikt anders lösen als durch Gewalt. Und das ist natürlich eine Situation, die sich jetzt immer, immer stärker Stadt für Stadt, Region für Region stellt und deswegen in der Religion eine große Rolle spielt. Im Judentum zum Beispiel Yom Kippur, also ein eigener Feiertag, der höchste Feiertag dient der Versöhnung, ist zum Beispiel dann so ein Aspekt.
Und das ist was, das man durch alle Religionen hindurch beobachten kann?
Ja, also es ist einfach etwas, was sich sozusagen als Frage stellt und dann sind natürlich unterscheiden sich die Antworten in Details dann. Ja, da gibt es zum Beispiel dann Opfergaben. Ja, dann wird gesagt, okay, ich kann das auf einen Sündenbock zum Beispiel legen und dann das abtun. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass ich durch ein gemeinsames Opfer versöhne. Aber das entsteht im Judentum und fließt dann auch ins Christentum ein. Ich kann auch einfach sagen, indem ich vergebe, vergibt Gott mir. Also das heißt, die Versöhnung, Vergebung wird jetzt zu einer gottgefälligen Tat. Und das ist natürlich etwas, das hätten zum Beispiel in der römischen Antike oder bei griechischen Göttern hätte das in der Form noch gar keinen Sinn gemacht.
Ja, man hat fast das Gefühl, dass sogar das Ertragen von Unrecht zu einer Art Tugend wird. Also sozusagen noch gesteigerte Gnade und Versöhnung.
Ja, wir haben auch in der Antike schon den leidenden Gerechten, also der quasi leidet. Aber das Vergeben an sich, also zu sagen, ich vergebe demjenigen, der mir das angetan hat, hat noch keinen höchsten Wert. Also zum Beispiel auch Zeus, der hat seinen Vater getötet und selber wiederum hat er dann verhindern wollen, dass seine Tochter, die Athene, geboren wird, weil die ihn wiederum stürzen wird. Also auch die höchsten Götter sind den Gesetzen quasi unterworfen. Sie können sie nicht außer Kraft setzen und da eine Idee zu haben und zu sagen, doch, da ist eine Gottheit oder ein Gedanke, der kann das, ein Karma-Gesetz, eine Vergebung, eine Gnade, das ist natürlich etwas, was am Anfang unheimlich neu ist und sich wahrscheinlich auch nur durchsetzen konnte durch Schrift.
Im Christentum wird dieses Vergeben der Schuld, vergib uns unsere Schuld, heißt es auch im Vater Unser, wird quasi zum Zentrum der Religion. Dieser Gott, dieser christliche Gott, der opfert sogar seinen Sohn, um die Schuld der Menschen zu tilgen, um zu vergeben, um Gnade walten zu lassen. Gibt es das nochmal in einer anderen Religion ähnlich?
Ja, und es geht ja dann sogar weiter. Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, es wird miteinander verschränkt. Ja, also dass indem ich dem anderen vergebe, kann ich darauf hoffen, dass Gott auch mir vergibt. Das ist natürlich ein revolutionärer Gedanke. Den gibt es aber zum Beispiel auch schon im Judentum. Also da wird dann eben auch gesagt, es ist kein Opfer mehr zwingend notwendig, sondern ich kann durch gute Taten, Gott möchte gute Taten sehen, und eine gute Tat kann eben die Versöhnung und Vergebung sein. Zu der werde ich aufgefordert. Wir haben aber zum Beispiel auch dann im Buddhismus den Gedanken, dass ich negative Anhaftungen, negatives Karma auch dadurch überwinden kann, dass ich Leid auf mich nehme, dass ich nicht zurückschlage, dass ich auf Gewalt verzichte. Im Jainismus, ist eine andere Religion, auch ganz stark, da wird die absolute Gewaltlosigkeit gelehrt, und das Ertragen von Gewalt wird dann auch schon zu einer Qualität. Also dieser Aufbruch nach vorne, der setzt ein. Was das spezifisch Christliche ist, ist eben tatsächlich, es tritt ein Mensch, nämlich Jesus, an die Stelle des Opfers. Dadurch, dass er sich geopfert hat, ist kein Opfer mehr nötig. Das ist der Grund, warum es in den meisten Traditionen des Christentums dann auch keine Tieropfer mehr gibt.
Aber gleich ist den Religionen offenbar, dass man so eine Art immaterielle Belohnung dafür ausgibt, die dann oft in die Zeit nach dem Tod ins Jenseits verlagert wird, dafür, dass man bei Konflikten sich eher passiv verhält.
Ja, wobei ich glaube, Vergebung ist ja gar nichts Passives. Also wenn ich dem anderen vergebe, das erfordert ja auch etwas von mir. Das ist ja etwas Innerliches.
Gut, ich meinte jetzt in Sachen von Brutalität und Gewalt passiv.
Genau.
Ja.
Genau, ich verzichte auf die Rache. Und das ist natürlich eine Grunderfahrung in der Achsenzeit, dass wenn ich in entstehenden komplexen Kulturen und Städten, wenn ich da auf Rache bestehe, dann fliegen mir die Städte um die Ohren. Ja, dann haben wir sozusagen Blutrache, Blutfäden, die sich Generationen überziehen. Und dass es da welche gibt, die sagen, wir unterbrechen diese Logik der Gewalt. Das wird dann tatsächlich quasi gesehen, und das wird gesagt, das erfreut Gott. Das tritt an die Stelle des Opfers, das wird zum eigentlichen Opfer. Und das ist natürlich ein grandioser Gedanke. Man könnte fragen, ob moderne Kulturen überhaupt möglich wären, ohne diese Idee, dass auch Vergebung möglich ist. Nochmal zu unterscheiden ist freilich Strafverfolgung und Vergebung. Es ist zum Beispiel auch durchaus möglich, dass ich demjenigen, der mich angegriffen hat, verzeihe, er aber trotzdem für seine Aggressivität von einem weltlichen Gericht bestraft wird. Also das wird dann auch unterschieden.
Trotzdem gibt es aber Fegefeuer und Hölle. Also alles wird auch nicht verziehen.
Ja, das ist sozusagen auch gerade das Fegefeuer, klingt ja aus heutiger Sicht, wir konnten den Leuten sowas glauben, aber das ist genau so eine Zwischenebene, wo dann gesagt wird, naja gut, also da kann man es quasi wieder gut machen und dann kann es vergeben werden. Also das Fegefeuer fegt die Sünde dann aus, ja, und damit eine Versöhnung am Ende möglich sein wird, während die Hölle, da sagt man, das ist ewig, da gibt es keinen Ausweg mehr. Also Sie sehen, da finden ganz, ganz interessante Debatten in den Religionen statt, wie eigentlich mit diesen Fragen umzugehen ist.
Ja, auch über die Frage, ob Menschen überhaupt von sich aus Vergebung, Verzeihung gewähren können. Also ob sie überhaupt frei sind in ihrer Entscheidung. Das wird ganz vehement gestritten im 16. und 17. Jahrhundert darüber, wie frei der Mensch eigentlich ist und ob er das eigentlich selber kann oder ob nicht doch alles von Gott vorbestimmt ist. Das ist der sogenannte Gnadenstreit.
Ganz genau. Oder wenn Sie zum Beispiel in die islamische Tradition gucken, da haben Sie das Konzept von Gott als Ar-Rahman, der Barmherzige. Barmherzigkeit ist nicht ganz das gleiche wie Gnade. Barmherzig ist immer der Stärkere. Ja? Also Sie sehen, wenn Sie da in die Religion reinschauen, da haben sie eine Fülle an Entdeckungen, dann wird das plötzlich sehr, sehr konkret. Sie haben zum Beispiel dann in der islamischen Welt wiederum Mystiker, die sich töten lassen, die das auf sich nehmen, weil sie sagen, Jesus ist der größte Sufi, er hat das auf sich genommen, ich will das auch tun, ich werde eins in Gott, eins in der Liebe, und deswegen nehme ich das alles auf sich. Und da merkt man schon, also diese Grundfragen, die beschäftigen die Menschen quer durch alle Kulturen und Religionen in einer gewissen Hinsicht natürlich bis heute.
Das heißt, es geht noch zwei Schritte weiter. Wir haben nicht nur eine Notwendigkeit da, das Leben in den neu wachsenden großen Städten, in den großen Gemeinschaften halbwegs friedlich zu gestalten und erfinden uns dafür sozusagen die Religion, in der bestimmte Vorschriften einfach dabei helfen, das gut zu machen, sondern die Religion wird auch ein großer Reflexionsraum für diese ja doch sehr drastischen Veränderungen in der Zeit.
Genau. Also natürlich aus religiöser Sicht würde man sagen, das wird nicht erfunden, sondern gefunden. Ja, man findet das
sozusagen. Da gehen die Meinungen auseinander.
Ja, genau. Das ist dann eben genau die Frage des Glaubens. Aber im Grundsatz ist es schon so. Also eine mathematische Disziplin, die sich damit befasst, ist die Spieltheorie. Die ist im 20. Jahrhundert entstanden, ist außerordentlich ertragreich. Und wenn man da zum Beispiel Simulationen laufen lässt, wo also einfach Computerprogramme gegeneinander eintreten, dann merkt man, wenn man nur einen gewissen Faktor einstellt von Missverständnis, fliegt einem alles durcheinander, weil sich die Konflikte aufschaukeln zwischen den Computerprogrammen. Es braucht dann einen Aspekt von Vergebung, dass man auch sagt, okay, ich fühle mich jetzt vielleicht oder ich bin angegriffen worden, ich schlage trotzdem nicht gleich zurück und nur dann kann Kooperation gelingen. Das heißt, auch auf einer ganz nüchternen, rationalen Ebene wird es einfach notwendig, über Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit nachzudenken und die Religionen sind der Ort, wo das dann geschieht.
Und in dem Moment wird es eben anders als in der Antike auch tatsächlich kanonisiert. Man könnte also sagen, die Grundlage der Zivilisation, die dann nicht mehr nur Zufall ist, auch wenn die Römer natürlich viel für die Zivilisation getan haben, aber die Grundlage der Zivilisation, die Regelung unseres modernen Zusammenlebens fußt eigentlich in dieser, die Sie Achsenzeit genannt haben, in dieser Zeit der Entstehung der Weltreligion.
Ganz genau. Also der Sem, ja, ich bin als Antisemitismusbeauftragter, da steckt der Sem drinnen, das ist einer der Söhne von Noah in der Bibel und in der jüdischen Überlieferung wird gesagt, das ist der allererste Lehrer und Richter auf Basis von Alphabetschrift. Also das ist der allererste, der quasi verschriftetes Recht umsetzt und dieses hohe Ideal, dass also nicht jetzt der Stärkere den Schwächeren einfach unterdrückt, ja, quasi das Recht durch die Macht bestimmt wird, das taucht jetzt auf. Jetzt ist dann ein verschriftetes Recht da und damit taucht dann auch die Frage nach Gerechtigkeit aus und dann wird natürlich gesagt, die absolute Gerechtigkeit finden wir nur bei Gott und so entwickelt sich das weiter und selbst Leute, die heute gar nichts mit Religion zu tun haben oder sogar Religion ganz schlimm finden, wir alle sind sozusagen bewusst, unbewusst durch diese Jahrtausende alten Traditionen geprägt.
Das Verzeihen, die Grundlage fürs Leben heute. Michael Blume war das Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Biesler.